NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald. Und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Boris Nemtsov, einer der bekanntesten Oppositionspolitiker Russlands, wurde gestern Nacht erschossen. Wir berichten über die Reaktionen in Russland und weltweit. Die Behörden in Bremen geben eine Terrorwarnung bekannt. Was verbirgt sich dahinter? Müssen Juden in Deutschland wieder um ihre Sicherheit bangen? In Berlin wird darüber gestritten, wie gefährlich das Tragen einer Kippa in bestimmten Stadtvierteln ist. Außerdem berichten wir über die erneute Forderung Griechenlands nach einem Schuldenschnitt, über die Wahl in Estland und wie immer am Wochenende erfahren Sie am Ende unserer Sendung auch alles Wichtige vom Sport. Boris Nemtsov galt als einer der unerschrockensten Kritiker des russischen Präsidenten Putin. Er war eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Opposition im Land. Morgen wollte er eine Großdemonstration gegen die russische Regierung anführen. Doch gestern Nacht wurde er mitten im Stadtzentrum von Moskau hinterrücks erschossen. Ein politischer Auftragsmord, sagen die Ermittler. Doch von wem gesteuert? Aus Moskau berichtet Hermann Krause.
Es war ein Auftragsmord, anscheinend ausgeführt von einem Berufskiller. Boris Nemtsov wurde aus einem fahrenden Auto erschossen. Der Täter verwendete eine Makarov-Pistole mit unterschiedlicher Munition. Nemtsovs Begleiterin, eine junge Ukrainerin, wurde bei dem Anschlag nicht verletzt. Der Schütze zielte also genau. Auf dem Gehsteig der Brücke, wo Nemtsov getroffen von 4 Kugeln starb, legten den ganzen Tag über Menschen Blumen nieder. Viele von ihnen hatten Tränen in den Augen. Für mich ist das so etwas wie ein persönlicher Schmerz, als ob ich einen Verwandten verloren hätte. Als ich davon erfuhr, fing ich sofort an zu weinen. Für mich war er beides in einem, ein guter Politiker und ein guter Mensch. Es tut mir alles sehr leid. Er sollte lange leben und jetzt hat er so ein schreckliches Ende gefunden. Präsident Putin verurteilte den Mord aufs Schärfste und sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Er übernahm persönlich die Leitung der Ermittlungen. Überraschend ist dabei die Aussage des Sprechers des Ermittlungskomitees, der sich nicht zu schade ist, sogar eine ukrainische Spur zu vermuten. In erster Linie gehen wir davon aus, dass der Mord eine Provokation war zur Destabilisierung des Landes. Es wird eine Version geprüft, die mit den Ereignissen in der Ukraine zusammenhängt. Es ist ja kein Geheimnis, dass es dort radikale Figuren gibt, die sich niemandem unterordnen. Eine Theorie, die von anderen Oppositionspolitikern sofort verworfen wurde. Vielmehr meinte ein anderer Oppositioneller, nämlich Garry Kasparow, dass Putin mit seiner aggressiven Propaganda ein Klima in Russland geschaffen habe, in dem solch eine Tat überhaupt möglich sei. Ähnlich argumentiert auch der Politologe Nikolai Svanitze. Einer der Gründe für diesen Mord ist die bewusste, aufgehetzte Aggression, die wir in der letzten Zeit in der Gesellschaft sehen, auch in den Massenmedien, dieser Hass gegen jeden Andersdenkenden. Kreml-Sprecher Peskow aber wies jegliche Zusammenhänge zurück. Auch der Präsident sei über die Tat entsetzt. Die Anteilnahme geht durch alle politischen Parteien Russlands, so sagte der Vorsitzende der Kommunistischen Partei, Gennady Suganow. Man kann unterschiedliche politische Ansichten vertreten, aber Boris Nemtsov war schon immer für einen Dialog, für ein Gespräch, für eine Suche nach den notwendigen Entscheidungen offen. Das war ein politischer Mord. Der Oppositionspolitiker hat in den letzten Monaten aufs Schärfste die Ukraine-Politik Putins kritisiert. Nemtsov warf dem Kreml-Chef vor, den Konflikt angeheizt zu haben, indem er die Separatisten mit Waffen und Soldaten unterstütze. 3 Stunden vor seinem Tod gab er dem Radiosender Echo Moskwy noch ein Interview. Die wichtigste Ursache für unsere jetzige Krise ist, dass Putin mit der wahnsinnigen, aggressiven und für unser Land und für die Bürger tödlichen Politik des Krieges gegen die Ukraine angefangen hat. Der für morgen geplante Antikrisenmarsch, der außerhalb des Zentrums stattfinden sollte, wurde nun umgewandelt in eine Trauerkundgebung direkt am Kreml. So wird man sich um 15 Uhr Ortszeit auf der Uferstraße an der Moskwa treffen, um dann über die Brücke zu ziehen, auf der Boris Nemtsov so heimtückisch ermordet wurde.
Ein Bericht von Hermann Krause. Die Ermordung von Boris Nemtsov erschüttert nicht nur die russische Hauptstadt, sie löst weltweit Bestürzung aus. In Berlin und in vielen anderen Hauptstädten. Katrin Brandt fasst die Reaktionen zusammen.
Trauer und Entsetzen sind weltweit groß. Überall fordern Politiker zudem, dass die Ermordung Nemtsovs schnell, umfassend und transparent aufgeklärt wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist bestürzt über die, wie sie es nennt, hinterhältige Ermordung des russischen Oppositionspolitikers. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert würdigte sie den Mut Nemzows, der seine Kritik an der Regierungspolitik immer wieder öffentlich geäußert habe. Den Präsidenten Russlands, Putin, forderte sie auf, zu gewährleisten, dass der Mord aufgeklärt und die Täter zur Rechenschaft gezogen würden. Traurig und wütend ist Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Nemzow habe sich gegen Korruption und Willkür gestellt, auch wenn seine eigene Freiheit darunter gelitten habe, so Steinmeier. Bundespräsident Joachim Gauck bekundete seinen tiefen Respekt vor dem früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten Russlands. Für die gesellschaftliche Debatte im Land sei sein Tod ein unermesslicher Verlust, ließ Gauck über seine Sprecherin erklären. Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Obama habe Nemzow für seinen Kampf gegen die Korruption in Russland bewundert. Moskau müsse nun sicherstellen, dass die, die für diese bösartige Tat verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. François Hollande, der Staatspräsident Frankreichs, verurteilte den, Zitat, niederträchtigen Mord. Nemzow sei ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen die Korruption gewesen, heißt es in einem Kommuniqué aus Paris. Auch die Europäische Union forderte eine umfassende, schnelle und transparente Aufklärung. Außenbeauftragte Federica Mogherini strich in ihrer Stellungnahme heraus, dass Nemzow kurz vor einer Demonstration getötet wurde, die er gegen die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und des Konflikts in der Ukraine organisiert hatte. Er sei ein starker Anwalt für eine moderne, blühende und demokratische russische Föderation gewesen, so Mogherini. In Großbritannien sei Nemzow sehr bewundert worden, ließ David Cameron, der britische Premierminister, mitteilen. Er sei ein Mann von Mut und Überzeugung gewesen, so Cameron, und wörtlich, die Werte, für die Nemzow eingestanden hat, werden niemals sterben.
Im Januar in Dresden, vor knapp 2 Wochen in Braunschweig und jetzt in Bremen. Wieder gibt es eine Terrorwarnung der deutschen Sicherheitsbehörden. Die Bremer Polizei teilte mit, es gebe Hinweise auf eine mögliche Gefährdung durch gewaltbereite Islamisten. Ansonsten ist die Polizei extrem wortkarg. Aus der Hansestadt berichtet Kirsten Rautenberg.
Die Polizisten halten offenbar jedes auffällige Auto an. Manche Fahrer müssen aussteigen und werden durchsucht. Ein Mann wurde mitgenommen. Ob der im Zusammenhang mit der Terrorwarnung steht, ist unklar. Denn von der Polizei sind keine Informationen zu bekommen. Nur so viel. Gestern Abend schon hatte sie einen Hinweis von einer Bundesbehörde bekommen, dass es in Bremen eine konkrete Gefahr durch gewaltbereite Islamisten gibt. Bremen gilt als Hochburg für Salafisten, sagt ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt.
Schon seit vielen Jahren gibt es in Bremen eine Szene von sehr gewaltbereiten Personen. Teilweise mussten sie sich auch in Gerichtsverfahren verantworten. Eine Schlüsselfigur aus dieser Szene sitzt in Haft in Bremen und hat trotzdem aus dieser Haft heraus es auch noch geschafft, in den vergangenen Monaten Leute dazu zu motivieren, in die Krisen- und Kriegsgebiete nach Syrien und in Irak zu reisen. Also eine sehr aktive Szene.
4 aus dieser Szene sind bereits aus Syrien zurückgekehrt und stehen seit mehreren Wochen unter verstärkter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Doch die maue Informationslage zeigt sich auch hier. Ob diese Personen mit der heutigen Terrorwarnung etwas zu tun haben, ist nicht bekannt. Jede Stunde verschiebt die Polizei eine Pressekonferenz mit dem Hinweis, dass sie noch nicht wissen, wann der Einsatz beendet sein wird. Die Bremer selbst haben sich von der Terrorwarnung kaum beeinflussen lassen.
Das ist ja schon eine krasse Nummer, sowas. Das möchte man ja nicht haben. Man möchte ja in Ruhe einfach hier wohnen können.
Wir sind eben beim Essen gewesen, haben also auch ein öffentliches Restaurant aufgesucht. Ich sehe für mich persönlich keine Gefahr.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, man hat das jetzt gehört in Braunschweig, ich meine, war schon beängstigend. Ich versuche es gerade zu ignorieren, bin ich ganz ehrlich.
Ich denke mal, vom Auto überfahren zu werden, ist wohl eher der Fall, als dass jetzt neben mir eine Bombe hochgeht, ne? Locker bleiben.
Doch Polizisten mit Maschinenpistolen, das war an einem Shoppingtag dann doch ein ungewöhnliches Bild.
Es sieht etwas brutal aus, wenn die mit den Waffen hier so rumgehen. Die Polizisten.
Viel ausrichten können sie ja nicht in dem Sinne. Also ich sag mal, vielleicht einschüchtern.
Völlig unnütz. Steuergeldverschwendung. Wenn ich was in die Luft springen möchte, mache ich das, ob die hier nun rumlaufen oder nicht.
Fremdlich. Die sind hier, um uns zu schützen und Terroristen eben von ihrem Tun abzuhalten.
Schon am späten Nachmittag waren immer weniger Polizisten in der Innenstadt zu sehen. Ob das darauf hinweisen könnte, dass der Einsatz demnächst beendet sein wird, bleibt abzuwarten.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat mit einer Äußerung vor 2 Tagen eine lebhafte politische Debatte ausgelöst. Er riet Juden in manchen deutschen Stadtvierteln auf das Tragen der traditionellen Kopfbedeckung Kippa zu verzichten. Gemeint waren Viertel mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil, vor allem in Berlin. Da könne es möglicherweise besser sein, sich nicht als Jude zu erkennen zu geben. Eine Einschätzung, die von Berlins Integrationssenatorin Dilek Kolat heute zurückgewiesen wurde. Oliver Schosch fasst die Debatte und ihren Hintergrund zusammen.
No-Go-Areas für Juden in Berlin. Als erster hatte sie der Rabbiner Daniel Alter ins Gespräch gebracht. Er war selbst Opfer eines Angriffs im August 2012 in Berlin-Friedenau. Im Beisein seiner 7-jährigen Tochter wurde er von 4 Jugendlichen zusammengeschlagen, weil er Jude ist. Daniel Alter wurde kurz danach Antisemitismusbeauftragter der jüdischen Gemeinde zu Berlin. 2013 zog er in dieser Funktion eine bittere Bilanz und sagte, dass sich Juden in türkisch-arabisch geprägten Stadtteilen wie Nordneukölln oder Wedding nicht mehr aufhalten könnten, wenn sie als Juden erkennbar seien, zum Beispiel durch das Tragen einer Kippa. Der Antisemitismus ist offener und aggressiver geworden, sagte Daniel Alter jetzt der Deutschen Welle.
Wir erleben immer wieder, dass Gemeindemitglieder auf der Straße angepöbelt werden. Wir müssen uns immer wieder mit eindeutig hasserfüllten, von Judenhass, von Antisemitismus getriebenen Zuschriften auseinandersetzen. Wir leben in einer nicht nur gefühlten, sondern einer tatsächlichen permanenten Bedrohungslage.
Nur die strengen Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen in Deutschland hätten Anschläge wie in Paris oder Kopenhagen verhindert, so Alter. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bekräftigte diese Aussagen im Inforadio und sprach von gefährlichen Gegenden für Juden in Berlin.
Ich glaube, ein Verstecken ist nicht der richtige Weg. Die Frage ist, ob es tatsächlich, und da würde ich Rabbiner Alter recht geben, sinnvoll ist, sich in Vierteln mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil, ob es da wirklich sinnvoll ist, sich als Jude durch das Tragen einer Kippa zum Beispiel zu erkennen zu geben oder ob man da besser eine andere Kopfbedeckung trägt.
Berlins Integrationssenatorin Dilek Kolat von der SPD hat Josef Schuster heute Morgen widersprochen. Kolat ist selbst Muslima.
Naja, das ist tatsächlich eine sehr individuelle Entscheidung, ob ein Mensch sich traut, in Berlin in bestimmten Stadtteilen mit einer Kippa durch die Stadt zu laufen. Wenn wir jedoch die Entwicklung in Berlin anschauen, dann würde ich tatsächlich das nicht nachvollziehen können oder zumindest mich nicht anschließen können, zu sagen, es gibt Stadtteile, wo es besonders dramatisch sind. Wir haben ja nun auch Statistiken in Berlin. Wir wissen eben, dass diese antisemitischen Vorfälle zum größten Teil in Berlin aus der rechtsextremen Szene kommen.
Die Integrationssenatorin sagt, 2013 sei in Berlin auf 7 antisemitische Gewalttaten von rechts eine antisemitische Gewalttat durch Ausländer gekommen.
Nach der gestrigen Zustimmung des Bundestags zu einer Verlängerung der Griechenlandhilfe bringt Athen erneut einen Schuldenschnitt ins Spiel. Mit der 4-monatigen Verlängerung des Rettungsprogramms sei eine Brücke geschaffen worden, um diese Forderung wieder stellen zu können, sagte Regierungschef Tsipras. Bei den EU-Finanzministern stößt das auf wenig Begeisterung. Doch das stört die Griechen nicht. Mehr dazu aus Athen von Thomas Bormann.
Alexis Tsipras klingt schon wieder wie im Wahlkampf. Wenn die griechische Opposition oder andere Euroländer vorschlagen, Griechenland werde im Sommer ein drittes Hilfsprogramm benötigen, um endgültig vor der Pleite gerettet zu werden, dann schüttelt der griechische Regierungschef Tsipras nur mit dem Kopf. Es mag auf den ersten Blick überraschend klingen, warum Tsipras denn ab Juli keine Hilfe von anderen Ländern mehr will, aber er entgegnet in angriffslustigem Tonfall: Ich stelle fest, einige Leute haben darauf gewettet, dass es ein drittes Hilfs- und Sparprogramm im Juni geben wird. Es tut mir sehr leid, aber ich werde diese Leute enttäuschen. Die können das dritte Hilfsprogramm vergessen. Das griechische Volk hat diese Programme mit seinem Votum am 25. Januar nämlich abgewählt. Tsipras will in den kommenden 4 Monaten das alte Hilfsprogramm zu Ende bringen. Für diese Zeit lässt er auch noch einmal Kontrollbesuche durch Finanzexperten der anderen Euroländer oder der Europäischen Zentralbank oder des Internationalen Währungsfonds zu. Dann soll damit aber Schluss sein. Tsipras will die 4 Monate auch nutzen, um eine endgültige Lösung des griechischen Schuldenschnitts auszuhandeln. Und da hat er sehr genaue Vorstellungen. Am Ende dieser 4-monatigen Überbrückungszeit wollen wir mit unseren Partnern eine Vereinbarung erzielen, die beiden Seiten zugutekommt und die unser Land aus den erdrückenden und oft auch erniedrigenden Inspektionen befreit. Die Vereinbarung soll unsere finanziellen Verpflichtungen tragbar machen und uns die Möglichkeit geben, zu Wachstum und Geschlossenheit zurückzukehren. Finanzielle Verpflichtungen tragbar machen, das heißt mit anderen Worten, Griechenland fordert einen Schuldenschnitt. Wiederholt hatten alle anderen Euro-Länder von Deutschland über Portugal bis Italien betont, ein Schuldenschnitt für Griechenland komme nicht in Frage. Jetzt aber wiederholt Tsipras diese Forderung und sagt, wir werden unseren Antrag auf Reduzierung der griechischen Schulden auf den Tisch legen. Finanzminister Yannis Varoufakis hat sich sogar schon Gedanken über einzelne Zahlungstermine gemacht. So werden im Sommer Staatsanleihen über knapp 7 Milliarden Euro fällig, die Griechenland an die Europäische Zentralbank zurückzahlen muss. Varoufakis sagte in einem Interview, wenn wir das Geld hätten, würden wir zahlen, aber sie wissen, dass wir das Geld nicht haben, so Varoufakis. Die griechische Regierung würde gern einen Teil dieser Schulden streichen. Die anderen Euro-Länder aber scheinen allenfalls bereit, Griechenland mit einem dritten Hilfsprogramm weitere Kredite zu gewähren, um damit alte Kredite abzulösen. Das wird also in den kommenden Monaten noch harte Verhandlungen geben zwischen Griechenland und den anderen 18 Euro-Ländern.
Nachdem die islamkritische Pegida-Bewegung in Deutschland sich gespalten hat, gerät sie langsam aus den Schlagzeilen. Der Zulauf zu ihr hat deutlich nachgelassen. Anders in Großbritannien. Dort steht die Pegida-Bewegung ganz am Anfang. In der nordenglischen Stadt Newcastle fand heute Vormittag ein erster Protestmarsch statt. Die Zahl der Teilnehmer war gering, die Zahl der Gegendemonstranten deutlich höher. Mehr dazu von Gabi Biesinger.
Etwa 400 Menschen hatten sich in der Innenstadt von Newcastle versammelt. Einige schwenkten britische und englische Fahnen. Andere trugen Plakate Protecting British People, wir verteidigen britische Menschen oder keine Moscheen mehr. Eine BBC-Reporterin beschrieb das überwiegend männliche Publikum so.
NHS-Workers, Factory-Workers, Self-Employed People, all in support of Pegida UK.
Mitarbeiter aus dem Gesundheitswesen, Fabrikarbeiter, Selbstständige. Eine Teilnehmerin erklärte, sie sei gekommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Islam ein großes Problem im Land sei.
To raise people's awareness to the fact that Islam is a big problem in this country, basically. Doesn't make us racist to be patriotic.
Und nur weil wir Patrioten sind, sind wir doch keine Rassisten. Organisator Matt Pope, ein 29-jähriger ehemaliger Krankenpfleger, begrüßte die Teilnehmer vom Podium mit einem Banner No Surrender, wir werden uns nicht ergeben. Toll, dass so viele gekommen sind, gleich zur ersten Demo.
Well, thank you ever so much for coming today. It's amazing to see so much support.
Später dann Schmährufe gegen den Propheten Mohammed. Fakt sei, dass Muslime sich nicht in die Gesellschaft integrieren wollten, so Pope. Aus Deutschland überbrachte eine Gastrednerin mit Namen Katie Grüße von der dortigen Pegida.
Welcome to the Pegida Movement here in Newcastle today.
Aus dem Hintergrund übertönten immer wieder Applaus, Jubel und Sprechchöre von der größeren Anti-Pegida-Demo die Kundgebung. Pegida ist hier nicht willkommen. Die Polizei hatte zwischen der Pegida-Demo und der Gegenkundgebung die Innenstadt gesperrt. Es gab kleinere Rangeleien und eine Polizistin wurde angepöbelt, ob sie britisch sei. Pope rief die Pegida-Teilnehmer immer wieder auf, friedlich zu bleiben. Da sind viele Gegendemonstranten, ignoriert die einfach. Ein Bündnis aus Parteien und Gewerkschaften hatte unter dem Namen Newcastle Unites, Newcastle hält zusammen, den Protest gegen Pegida organisiert. Etwa 1000 Teilnehmer waren gekommen, darunter der prominente Comedian Russell Brand und der Unterhausabgeordnete George Galloway von der linken Partei Respect.
Well, I'm here to join the rally against this particular German import.
Ich bin hier, um gegen diesen deutschen Import zu demonstrieren. Ich meine diesen fehlgeleiteten faschistischen Import, aber die Menschen hier in Newcastle haben die Situation bewundernswert gelassen. Massen im Griff gehabt. Wenn es nach den Veranstaltern geht, soll die erste britische Pegida-Kundgebung nicht die letzte gewesen sein. Organisator Pope nimmt schon mal London ins Visier.
Now this is the first of many Pegida rallies.
Yes.
We will be in London next time and we hope that you guys will all join us.
Ich hoffe, da kommt ihr dann auch alle hin.
Die Esten wählen morgen ein neues Parlament. In dem baltischen Land sind knapp 1 Million Menschen wahlberechtigt und der Wahlkampf war stark von der Ukraine-Krise geprägt. Denn die Esten fürchten, wie auch die beiden anderen baltischen Staaten Lettland und Litauen, dass Russland Machtansprüche gegen sie erheben könnte. Einzelheiten von Randy Häusler.
Gut 25% der Einwohner Estlands sind russischstämmig. Und es geht die Sorge um, dass Russland an der Souveränität der baltischen Staaten rühren könnte. Estlands amtierender Ministerpräsident Taavi Rõivas: Der Krieg, der die Ukraine erschüttert hat, zeigt, dass die Gefahren, die wir immer vor Augen hatten, Realität werden können. Inzwischen finden Kriege nicht mehr nur mit Panzern, Raketen und Soldaten ohne Herkunftsabzeichen statt. Er stützt sich nicht nur auf Spione. Er wird mit Computertastaturen geführt, mit Propaganda. Taavi Rõivas, Chef der liberalen Reformpartei, hat laut Umfragen Chancen, bei der Wahl auf dem Posten des Ministerpräsidenten bestätigt zu werden. Er hat allerdings einen ernstzunehmenden Rivalen, Edgar Savisaar, Bürgermeister der Hauptstadt Tallinn und Vorsitzender der linksgerichteten Zentrumspartei. Es könnte zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden kommen. Savisaar hat vor allem das Vertrauen der Rentner und der russischsprachigen Minderheit im Land. Savisaars Zentrumpartei ist keine eindeutig pro-russische Partei. Doch um die Sicherheitslage mit Russland zu verbessern, spricht er sich eher für einen engeren Kontakt mit Moskau aus. Im Gegensatz zur derzeitigen Regierung. Sie wünscht sich mehr NATO-Präsenz im Land. Dass sich durch die Wahl etwas an der westlichen Orientierung Estlands ändern könnte, glaubt die Politikwissenschaftlerin Raili Nugin nicht. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass Estland vom europäischen Kurs abweichen könnte. Eine andere Frage ist jedoch, inwieweit es möglich ist, vorhandene Spannungen im Land aufzuheizen, insbesondere im Nordosten von Estland, durch die russischen Medien. Im Nordosten des Landes lebt ein Großteil der russischstämmigen Bevölkerung. Hier, wie im gesamten Baltikum, gibt es bislang ausschließlich von Russland gemachte russischsprachige Fernsehkanäle. Das soll sich bald ändern. Die Reformpartei will bis zum Herbst einen estnischen, russischsprachigen Fernsehsender einführen. Praktisch alle Parteien in Estland haben bei dieser Wahl soziale Themen auf der Agenda. Estland hat sich zwar nach den schweren Schlägen der Euro-Krise vorbildlich erholt. Es hat unter anderem die geringste Staatsverschuldung innerhalb der EU. Doch die Geburtenrate ist niedrig und die Arbeitslosigkeit ist höher als vor der Krise. Viele Menschen sehen in Estland keine Zukunft und wandern aus. Das Land blutet. Der Abwanderung wollen die Parteien zum Beispiel mit Familienförderung, Steuererleichterungen und höheren Mindestlöhnen entgegenwirken. Der amtierende Ministerpräsident Taavi Rõivas möchte aus Estland ein Land nach skandinavischem Vorbild machen. Dazu gehörten, so Rõivas, neben Sozialschutz und Wachstum auch Fokus auf die Familie und europäische Werte.
Zu viel Strahlung kann für Menschen tödlich sein oder zumindest schwere Krankheiten auslösen. Und bisher gibt es dafür keinerlei Behandlungsmöglichkeiten. Das könnte sich in Zukunft ändern. Forscher in den USA arbeiten an einem Medikament, das Strahlenschäden lindern soll. Einzelheiten von Jan Bösche.
Gabor Tigi gibt sich bescheiden. Wir glauben, dass wir einen einzigartigen Blickwinkel haben, aber ich hoffe, dass andere noch bessere Präparate haben. Tigi ist Professor an der Universität von Tennessee in Memphis. Er leitet eine Forschergruppe, die ein großes Problem der Medizin lösen will. Bislang gibt es nämlich noch keine Heilung für die Strahlenkrankheit. Darum ist sie oft tödlich, zum Beispiel für die Ersthelfer nach dem Atomunglück von Tschernobyl. Innerhalb von Minuten kann die Strahlung Zellen beschädigen.
Wenn diese Beschädigungen nicht repariert werden, führen sie zu einem programmierten Zelltod. So tötet Strahlung Zellen. Wenn sie ihre DNA nicht reparieren können, lösen sie ihren Selbstzerstörungsmechanismus aus und sterben.
Tigi und seine Kollegen arbeiten nun an einer Lösung, diesen Prozess zu stoppen. Sie imitieren dafür ein körpereigenes Signalmolekül, das die Reparatur der DNA steuert. 2007 war ihnen das schon einmal gelungen, allerdings war das Präparat noch nicht leistungsfähig genug.
Nach weiteren Forschungsjahren ist es ihnen jetzt gelungen, den Molekülnachbau zu optimieren. Dabei ist das Präparat DBIP herausgekommen.
They enhance the speed and the fidelity of DNA repair.
Mit seiner Hilfe wird die DNA schneller und genauer repariert. Dadurch wird der Selbstzerstörungsmechanismus nicht aktiviert. Außerdem fördert es die Regenerierung der Zelle.
Dass das im Prinzip funktioniert, das konnten Tigi und seine Leute jetzt im Versuch mit Mäusen beweisen. Das Präparat habe auch noch gewirkt, als es erst 3 Tage nach der Verstrahlung angewandt wurde. Allerdings bremst Tigi alle Hoffnungen, das Problem sei jetzt gelöst. Man stehe erst am Anfang. So ist noch gar nicht bewiesen, dass das Mittel auch Menschen helfe. Allein das Verfahren werde aufwendig sein, am Ende für ein fertiges Präparat eine Zulassung zu bekommen.
Obviously. You cannot expose human volunteers to deadly levels of radiation.
Es liegt auf der Hand, dass man Freiwillige nicht tödlichen Strahlendosen aussetzen kann. Darum ist das Zulassungsverfahren mühsam und langwierig. Wir müssen zeigen, dass die Therapie in 2 unterschiedlichen Tierarten funktioniert. Wir müssen erklären können, was passiert, und wir müssen nachweisen, dass es keine Nebenwirkungen hat.
Gebraucht wird die Medizin nicht nur für Atomunfälle wie Tschernobyl oder Fukushima. Sie könnte auch hilfreich sein für Krebspatienten, die unter den Folgen einer Bestrahlung leiden. Außerdem ist Strahlung ein Thema für die Raumfahrt. Wenn Crews zum Mars geschickt werden, sind sie erhöhten Strahlungswerten ausgesetzt. Das Team in Tennessee ist nicht das einzige, das an einer Therapie für die Strahlenkrankheit arbeitet. Das staatliche Gesundheitsinstitut fördert eine Vielzahl von Forschergruppen, die an verschiedenen Behandlungsmethoden arbeiten.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages mit meinem Kollegen Ingmar Dinecke im Studio. Wir machen ganz viel Fußball-Bundesliga, aber zuerst guckst du nach Schweden zur nordischen Ski-WM.
Genau, da läuft gerade der Teamwettbewerb der Skispringer und für die Deutschen sieht es nicht nach einer Medaille aus. 2 Durchgänge gibt es noch und die Deutschen, die sind ja Mitfavorit gewesen, die liegen nur auf dem 5. Rang. Also das sieht nicht so gut aus. Silber gab es dagegen für die nordischen Kombinierer im Teamsprint. Erik Frenzel und Johannes Rizek aus Falun. Thorsten vom Wege.
Die Franzosen schon nach dem Springen führend, retteten allerdings auf der letzten Rille diesen Vorsprung über die Ziellinie. Denn Johannes Rizek stürmte den letzten Berg hinauf wie entfesselt und kam Jason Lamy-Chapuis noch mal gefährlich nahe. Allerdings eben nicht nah genug, um ihn noch endgültig zu gefährden. Bronze gab es für Norwegen. Die Norweger, auch sie auf dem Weg nach vorn, konnten die Japaner nach dem Springen 2. noch auf den medaillenlosen 4. Platz verweisen. Für die Deutschen aber geht eine tolle WM zu Ende. In der nordischen Kombination gab es 2-mal Gold, 1-mal Silber und 1-mal Bronze.
Und wir schauen in die Fußball-Bundesliga. 23. Spieltag aktuell. Trifft Eintracht Frankfurt auf den Hamburger SV. Es steht nach 26 Minuten 1-0 für die Frankfurter. Alex Meyer, der Torjäger, hat getroffen per Elfmeter. Ja, und am Nachmittag, da stand natürlich das Revierderby im Mittelpunkt. Borussia Dortmund besiegte Schalke mit 3-0. Armin Lehmann.
Es war ein packendes, hochspannendes und teilweise dramatisches Derby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Das lag aber ausschließlich an den Dortmundern. Schalke, völlig harmlos, total enttäuschend, wurde nachher von den mitgereisten eigenen Fans mächtig ausgepfiffen und ausgebuht. Die Dortmunder brannten von Beginn an ein Feuerwerk ab, allerdings trafen sie das Tor nicht und so mussten die Fans zittern bis zur 78. Minute. Da erlöste Aubameyang die schwarz-gelben Fans. Mkhitaryan nur wenige Sekunden später mit dem 2-0. Reuster kurz vor dem Ende mit dem Schlusspunkt. Dortmund siegt hochverdient 3-0.
Ja, und diese Dortmunder um Torschütze Marco Reus, die klettern nach dem 4. Sieg in Folge auf den 9. Rang.
Wir haben aus der Hinrunde sehr viel gelernt und wir sind schlauer geworden. Es ist eine schöne Situation momentan, ganz klar. Das war das wichtigste Spiel für uns in diesem Jahr, vor allem auch für die Fans. Wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Dortmunds Marco Reus. Hannover 96 bleibt in diesem Jahr weiter sieglos. Nur 1-1 gegen Schlusslicht Stuttgart. Das Statement von Torwart Ron-Robert Zieler.
Man muss ja jetzt positiv bleiben. Mord ist auch nicht alles schlecht zu reden. Und natürlich hätten wir heute gerne 3 Punkte gehabt. Aber es nützt ja nichts. Wir haben noch genügend Spiele. Und wir müssen uns jetzt der Herausforderung stellen, der nächsten Spiele. Es wird nicht einfach, ist klar. Aber trotzdem, die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden.
Hannover 11. 5 Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Und wir schauen noch nach Leverkusen. Mann des Tages dort war Simon Rolfes. Er traf beim 1-0 gegen Freiburg.
War ja ein ganz schönes Tor. Bisschen spekuliert auf den zweiten Ball. Aber es muss noch im Rückraum. Und von daher, das war wunderbar. Ich hätte zwar nichts dagegen gehabt, wenn wir noch ein zweites Tor gemacht hätten. Die Chancen waren auch da, aber so haben wir es auch kontrolliert und völlig verdient nach Hause gespielt.
Leverkusens Simon Rolfes. Außerdem diese Ergebnisse. Berlin schlägt Augsburg 1:0 und Hoffenheim besiegt Mainz 2:0.
So viel vom Sport mit Ingmar Dänecke und wir beide wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. So viel für heute im Echo des Tages. Sie können sich die Sendung auch als Podcast laden unter unseren Internetadressen wdr5.de oder ndr.de/info. Bis dahin, am Mikrofon war Dorothee Gerwald.